Herzlich willkommen, du hörst den Einfach-Kreativ-Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin, und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich. Und jetzt lass uns starten. Ich freue mich, heute wieder einen Interviewgast zu haben. Und weil ich gemerkt habe, dass es sehr viel zu erzählen gibt, vieles Wichtige auf jeden Fall auch gesagt werden muss, habe ich mir überlegt, das in zwei Teile zu gliedern. Und heute im ersten Teil geht es um den Werdegang und ihn als Kreativen. Im zweiten Teil möchte ich gerne ein paar Fragen stellen aus der Sicht seines heutigen Wissens und was er anderen Kreativen mit auf den Weg geben möchte. Mir gegenüber sitzt auf jeden Fall per Zoom zugeschaltet Oliver Groß. Er ist selbstständiger Diplom-Kommunikationsdesigner und Illustrator aus dem schönen Saarland. Und was ich auch gelesen habe, ganz spannend finde, und da komme ich im zweiten Teil noch dazu, Trainer und Vorsitzender eines Karatevereins. Da möchte ich auf jeden Fall noch mehr erfahren. Und auf mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht eingehen, denn das soll er lieber selbst erzählen. So kannst du auf jeden Fall mehr direkt von Oliver selbst erfahren und aus seiner Perspektive die Dinge sehen. Und kommen wir zum Anfang deines Weges und dann gehen wir entlang deines kreativen Lebenslaufs. Du hast mir geschrieben, dass du schon als Kind eine Leidenschaft fürs Zeichnen und Malen hattest. Hattest du da ein Vorbild in der Familie oder woher kam das?
Ja, hallo erstmal Kate, vielen Dank für die Einladung. Da wurde ich ja schon mächtig gut angeteasert. Vielen Dank, du hast deine Hausaufgaben gemacht, merke ich. In meiner Familie gab es nicht wirklich jemanden, der das macht oder etwas Ähnliches macht, wie ich es heute mache oder wie ich es auch in meiner Jugend gemacht habe. Es gibt durchaus kreative Menschen in meiner Familie, die haben das aber nie so ausgelebt, wie ich das mache. Meine Eltern sind beide im medizinischen Bereich unterwegs. Und da ist es mit Patienten auch gang und gäbe, dass man auch kreative Behandlungsmethoden macht, dass auch mal gemalt wird für die Motorik oder so. Aber es ist nicht so, dass es wirklich dort drum geht, was für ein, kreatives Ergebnis hinten rauskommt, sondern da geht es eher darum, um die Tätigkeit an sich, dass die einfach eine behandelnde Maßnahme ist, um, wie gesagt, zum Beispiel Fingermotorik oder sowas wieder aufzuarbeiten. Allerdings sind die Eltern und auch der Bruder und die Schwestern, die sind trotzdem allesamt kreativ. Nur ich bin der Einzige, der das halt für andere visuell, sage ich mal, erfahrbar macht, seine Kreativität. Und deshalb steche ich da schon so ein bisschen heraus.
Mhm. Und als Kind hat man ja mal so eine Vorstellung, was man so gerne werden möchte. War das für dich schon immer klar, dass du im kreativen Bereich was machen möchtest?
Nein, überhaupt nicht. Ich wollte als Kind immer Archäologe werden.
Ach, lustig, ich auch.
Ach, bei mir lag das einfach daran, dass ich als Kind Indiana Jones gesehen habe. Und ich fand das einfach super toll, so mit diesen Dschungelruinen und Tempelanlagen und irgendwelchen Fallen vor irgendwelchen Schätzen und so. Und dann hat mein Vater mir tatsächlich auch noch seinen Original Indiana Jones Hut auf unserer ersten großen Schottlandreise, damals noch mit Zelt im also Auto und Zelt, hat er mir seinen Indiana Jones Hut quasi vermacht. Also da steht doch tatsächlich innen drin Original Indiana Jones und bla bla bla. Und den habe ich heute noch, den Hut. Heute passt er mir leider nicht mehr. Und man kann ihn auch nicht weiten. Aber das war so meine Kindheit und mein Kindheitstraum, was ich denn beruflich später machen möchte. Das hat sich in der weiterführenden Schule auf dem Gymnasium, hat sich das nochmal gewandelt. Da hatte ich dann zeitweise auch mal die Idee, ich könnte ja Biologie- und Erdkundelehrer werden, weil mich die Fächer einfach total gereizt haben. Allerdings musste ich dann, oder war die Motivation und der Ehrgeiz nicht so groß, als ich gehört habe, dass man für Biologie und Erdkunde auf Lehramt zu studieren irgendwie einen Schnitt von 1, irgendwas braucht, was ich bis heute nicht verstehe, aber so ist das halt. Und dann war dieser Berufswunsch auch relativ schnell wieder weg. Da gab es damals dann aber auch schon parallel den Wunsch, tatsächlich im kreativen Bereich was zu machen.
Okay, und du hattest mir auch von einem Erlebnis geschrieben mit diesen 36 Einsen.
Genau.
Das musste dich nachhaltig ja wirklich beeindruckt haben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wurdest du in der Schule tatsächlich auch in diese kreative Richtung gefördert oder hattest du da auch Lehrer, die dein Talent da schon entdeckt haben und da besonders auf dich eingegangen sind? Oder hast du, so wie viele andere, eher die Erfahrung gemacht, dass das Kreative jetzt nicht so, na, ich will nicht sagen, nicht gern gesehen ist, aber so ein bisschen auf den zweiten Rang gerückt ist?
Also die Geschichte mit den 36 Einsen, ja, die war so ein bisschen prägend. Also ich bin frisch aufs Gymnasium gekommen. Im Saarland kommt man in der fünften Klasse oder mit der fünften Klasse aufs Gymnasium. Und da hatte ich einen Kunstlehrer, also erstes Halbjahr, fünfte Klasse, hatte ich einen Kunstlehrer. Der hat uns natürlich Aufgaben gestellt, mal dieses, mal jenes, mit Bleistift, Filzstift oder sonst was. Und immer wenn ich diese Aufgaben erfüllt hatte, ich war halt viel, viel schneller als die anderen in der Klasse, hatte ich jede Menge Zeit und habe dann irgendwas gemalt, was ich malen wollte. Und jedes Mal, wenn das quasi so kurz vor fertig war, ist mein Lehrer zufälligerweise vorbeigekommen, hat das gesehen, hat es mir abgenommen, hat es bewertet und hat es mir wiedergegeben. Und da habe ich halt das nächste gemalt, bis die anderen dann auch so weit waren. Und das hat dazu geführt, dass ich also im ersten Halbjahr damals in seinem Notenbuch 36 Einsen drinstehen hatte, wo wir eigentlich übers Halbjahr hinweg, keine Ahnung, 7 oder 8 Aufgaben gestellt bekommen haben, weil man ja auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, um das dann fertig zu arbeiten. Genau, also das war so das erste prägende Ereignis in der Schulzeit. Ich war im Klassenverband, sowohl in der Grundschule als auch in der weiterführenden Schule, immer schon dafür bekannt, dass ich halt gut malen kann und gut zeichnen kann, und war jetzt aber nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie eine Fangemeinde gehabt. Ich war halt einfach nur der Künstler in der Klasse. Und witzigerweise gab es auch in meinen Klassenverbänden nie eine zweite Person, die, sage ich mal, das auf dem Niveau oder in dem Ausmaß quasi praktiziert hat mit dem Kreativsein und dem Malen und Zeichnen. Wirklich gefördert wurde ich über die meiste Schulzeit hinweg eigentlich nicht. Also ich war halt als Künstler bekannt und als sehr kreativer Mensch. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie die Kunstlehrer auf mich zukamen und gesagt haben, guck mal, hier ist ein Kurs und da ist ein Kurs oder hier hast du mal ein Buch, schau dir das mal an zu dem und dem Künstler, das bringt dich weiter. Das war also gar nicht der Fall. Das hat erst in der 10. Klasse, genau war es, da ist meine damalige Kunstlehrerin auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, es gibt hier im Saarland einen Kunstförderwettbewerb, mach dort doch mal bitte mit. Und ich habe dann gesagt, na gut, wann ist das denn? Dann und dann. Oh, da bin ich aber hier auf Klassenfahrt in England eine Woche lang. Die kann ich ja schlecht absagen. Naja, dann, du kannst mir auch ein paar Arbeiten von dir mitbringen und dann gebe ich die in deinem Namen ab. Und das habe ich dann gemacht. Ich hatte immer so eine knatschbunte, so einen knatschbunten Ordner. Den hatten wir irgendwie mal am Anfang der Schule geschenkt bekommen vom Sponsor der Schule. Und da hatte ich immer so alle meine Zeichnungen eingeheftet, so fein säuberlich in Klarsichtfolien. Und da war alles drin vom Stil her. Da waren auch durchaus Sachen drin. Ich hatte irgendwie ein Faible für rote Farbe zeitweise, weil mich da auch irgendwie Horrorfilme und so interessiert hatten. Und da gab es schon ein paar Seiten, die waren dann vielleicht nicht so ganz so jugendfrei. Und den Ordner habe ich ihr mitgebracht. Den hat sie dann abgegeben dort in meinem Namen. Das war also ein Wettbewerb vom Bund Deutscher Kunsterzieher. Und als ich zurück aus England, also als ich da zurückgekommen bin, hat sie dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Platz gemacht. Und original meine Antwort war, wow, und was heißt das jetzt für mich? Und dann hat sie mir halt eröffnet, dass die Erstplatzierten auf ein Kunstförderseminar nach Berlin dürfen. Das war so ein verlängertes Wochenende, Donnerstag bis Sonntag. Und aus jedem Bundesland durfte halt der Erstplatzierte dort teilnehmen. sodass wir insgesamt 16 Leute waren. Ich glaube, plus zwei weitere, die sich durch irgendwas anderes qualifiziert hatten. Ja, und so war es dann, dass ich dann ein paar Monate später im Dezember nach Berlin durfte auf dieses Seminar. Das war an der Kunsthochschule dort. Und ich war tatsächlich der Allerjüngste dort mit 16 Jahren. Und alle anderen waren schon deutlich, also über 18 beziehungsweise teilweise schon über 30. Also ganz, ganz verschieden. Da konnte man sich dann für ein Projekt, sage ich mal, einschreiben. Es gab also Aktzeichnen, Filmen, Foto. Und das andere war, glaube ich, so eine Art Theater-Performance. Ich habe mich dann für Aktzeichnen entschieden, weil mit Foto und Video hatte ich damals so gar nichts am Hut. Hat sich heute geändert. Dann haben wir tatsächlich, also im Prinzip, 2-3 Tage lang von morgens bis nachmittags Akt gezeichnet. Im großen Format. Immer so zwischen 2 und 15 Minuten die Posen. Und ich muss sagen, das ist sau anstrengend. Hat mir aber auch gezeigt, wo die anderen, die um mich herum waren, die ja schon deutlich weiter im Leben waren, wie weit die schon waren, was die können. Und das hat mich damals doch sehr motiviert und auch angeregt, trotz dass ich halt als der talentierte Künstler galt in meinem Umfeld, da nochmal weiterzumachen und mich also zu entwickeln oder entwickeln zu wollen. Das war so der erste Einschnitt, den ich von Seiten der Schule bekommen hatte. Und der zweite Einschnitt war, das war dann in der Oberstufe, dass eben genau die gleiche Lehrerin irgendwann zu mir gesagt hat, dann und dann, da gehst du bitte mal in die Hauptstadt, also nach Saarbrücken, das ist jetzt nicht so weit von meinem damaligen Wohnort. Da gibt es eine Kunsthochschule und die haben Tag der offenen Tür. Guck dir das mal an. Und mein erster Gedanke war, was ist, also wir haben eine Kunsthochschule im Saarland? Faszinierend. Da bin ich dann tatsächlich hin, ich habe extra 2 Stunden frei bekommen und bin dann mit 2-3 Mitschülern dorthin. Das war für mich eine ganz andere Welt, dieses Studium. Also dieser Ausblick auf das Studium. Das, also die Gespräche mit den Studenten, mit den Professoren und die Ateliers und all das, das hat mich so geflasht, dass ich gesagt habe, ich will das machen. Also ich will da irgendwie hin. Dann war die Schulzeit vorbei. Der Wunsch ist geblieben. Also
du bist jetzt schon auf ein paar Sachen eingegangen, die ich sich sowieso fragen wollte. Also inwieweit dich andere Künstler dann auch, also was du da aus für dich mitnehmen konntest von diesem Ereignis halt in Berlin, das hast du ja schon wunderbar beantwortet. Und ohne jetzt hier zu spoilern, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, du hast ja dann auch das Studium gemacht zum Diplom-Kommunikationsdesigner, hast aber vorher eine Berufsausbildung gemacht zum Mediengestalter und Grafiker. Damit hast du ja 2 Bildungswege durchlaufen. Also einmal so eine klassische Berufsausbildung, auf der anderen Seite das Studium. Welche Vor- und Nachteile haben diese beiden Bildungswege für dich?
Also ich bin aus heutiger Sicht froh, dass ich beide Wege bestritten habe und auch in der Reihenfolge, in der ich es gemacht habe. Also erst die Ausbildung, dann das Studium. Und eine Ausbildung als Mediengestalter ist ja jetzt nicht so weit vom Kommunikationsdesign-Studium weg. Es ist quasi dann einfach nochmal Next Level. Für mich die ganz, ganz klaren Vorteile einer Ausbildung ist natürlich, man verdient schon mal Geld. Braucht man nicht drüber zu reden, das ist einfach so. War damals für mich auch ausschlaggebender Grund, überhaupt über eine Ausbildung nachzudenken. Allerdings muss ich sagen, ich hatte von Anfang an direkten Kundenkontakt in der Agentur, in der ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe trotz, dass ich nach einem Dreivierteljahr schon quasi den Posten eines Festangestellten übernommen hatte. Es ging damals, also das Thema war einfach Mitarbeiterengpass und da die Kollegin ist in Mutterschutz gegangen, sodass ich für sie eingesprungen bin und habe dann wirklich quasi die meiste Zeit meiner Ausbildung eine volle Stelle besetzt und war zeitgleich noch Systemadministrator in der Agentur. Ich bin da irgendwie so überall reingerutscht. Hatte dadurch natürlich den gleichen Arbeitsaufwand, die gleiche Verantwortung und auch den gleichen Kundenkontakt wie ein ganz normaler Mitarbeiter dort. Und das war schon sehr, sehr hilfreich, weil ich habe, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, gemerkt, wie der Laden läuft und wie das Berufsleben ist. Das war für mich ein ganz, ganz krasser Vorteil, weil ich halt, ja, es kann sein, dass man um 17 Uhr Feierabend hat offiziell, aber um 16.20 Uhr oder 16.40 Uhr vielleicht sogar ruft ein Kunde an und sagt, ich brauche das und das aber heute noch schnell. Ja, dann ist das halt so. Genauso wie es sein kann, dass der Kunde sagt, in 2 Tagen brauche ich die und die Plakatreihe. Wo man normalerweise sagen wird, naja, in 2 Wochen. Man muss also auch mit so einem Druck umzugehen lernen, den man nicht wirklich beeinflussen kann. Weil man will den Kunden ja auch nicht verlieren. Vor allen Dingen, wenn es halt ein Kunde ist, dem man schon fast irgendwie so ein freundschaftliches Verhältnis hat. Und im Studium hast du das halt gar nicht. Also ich habe ja dadurch relativ spät, ich war ja relativ, sag ich mal, im Alter fortgeschritten, als ich mit dem Studium angefangen habe. Und viele andere sind aber gerade von der Schule gekommen. Die waren also vielleicht blutjunge 18 in dem Moment. Die hatten, nicht alle, aber viele, die ich erlebt hatte, konnten mit diesem Druck von außen überhaupt nicht umgehen. So nach dem Motto, ja, aber ich bin heute nicht mehr kreativ oder ich habe gerade keine kreative Phase. Naja gut, aber wenn da ein Kunde ist, der halt was braucht, dann kann man halt nicht sagen, ich habe gerade eine unkreative Phase, ich probiere es mal nächste Woche. So, das geht halt nicht. Was ich auch noch für einen Vorteil hatte, war, dass ich durch die Ausbildung natürlich die ganzen Standardprogramme wie InDesign, Illustrator und Photoshop und so, habe es in der Ausbildung gelernt. Und im Studium gab es zwar Basiskurse für sowas, allerdings muss man dazu sagen, dass diese Basiskurse meistens sehr, sehr oberflächlich waren, beziehungsweise dass die Dozenten selber nicht so ganz den Plan hatten davon. Ich habe dann ganz oft meinen Kommilitonen geholfen. Aber ich musste diese Basiskurse tatsächlich dann auch einfach nicht machen, weil ich es halt schon konnte. Und also das war auch ein großer Vorteil, dass ich mich mit diesen Basics nicht rumschlagen musste. Also sag ich mal die Programmbasics. Und ich wusste natürlich hinten raus auch, naja gut, wenn man das so und so macht, dann kann man das und das damit hinterher machen. Zum Beispiel Plakate drucken oder irgendwas auf Klamotten sticken lassen oder so. Ich hatte also immer schon so ein bisschen im Hinterkopf den Gedanken, was muss ich dafür tun, damit es am Ende auch realisierbar ist, also umsetzbar ist für den Kunden oder für einen potenziellen Kunden. Und dieses Wissen hatte ich halt in der Ausbildung mitbekommen. Allerdings gab es einen ganz, ganz großen Nachteil, dadurch, dass ich die Ausbildung zuerst gemacht hatte und erst danach das Studium. Und das wurde mir quasi vorgehalten wie ein Spiegel, und zwar genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe immer schon an das Endergebnis gedacht und ob es überhaupt realisierbar ist. Und dadurch sind ganz viele Ideen bei mir von vornherein aussortiert worden, obwohl uns immer wieder gesagt wurde, eine total abstruse und verrückte Idee kann, wenn sie sich entwickeln darf, zu einer soliden Idee werden. Das heißt, ich kann vielleicht am Anfang, wir hatten immer so dieses nette Thema, immer wenn es darum ging, um Ideenentwicklung, kam immer einer mit irgendwas mit Katzen. Weil Katzen sind ja süß und so. In der Werbung funktioniert irgendwas mit Katzen immer. Also es gab immer irgendjemanden, der, wenn es darum ging, Ideen zu entwickeln, sagte irgendwas mit Katzen. Und der es als erster gesagt hatte, der hatte den Joker quasi schon weg. Danach musste man sich halt was anderes überlegen. Dann kam dann irgendwas mit Aliens oder so. So, und irgendwas mit Katzen ist halt, was soll das hinten raus sein? Das kann man komplett zerdenken. Man kann aber auch sagen, okay, ich lasse das einfach mal so im Hinterkopf, diese Idee. Und vielleicht entwickelt sich daraus eine total coole Werbekampagne oder ein total cooles Werbemotiv. Kann ja sein. Wenn ich diese Idee aber von vornherein aussortiere, und dann werde ich nie erfahren, was aus dieser Idee hätte werden können. Also es muss ja nichts werden, aber es könnte was werden. Meine Mitkommilitonen, also gerade die frisch von der Schule kamen, die noch diese kindliche Naivität hatten, die hatten dadurch einen riesengroßen Vorteil, weil die wussten gar nicht, auf was man alles achten muss oder achten kann, wenn man das Ganze hinterher irgendwie realisieren will. Und vor allen Dingen, dass es auch für den Kunden irgendwie bezahlbar bleiben soll. Ich meine, mit viel Geld oder mit ganz viel Geld kann man jede Menge machen. Und die hatten dann den Vorteil, die haben einfach alle Ideen rausgehauen, die sie irgendwie hatten. Und wenn es halt irgendwas mit Katzen war. Dadurch hatten die natürlich immer eine viel größere, ich sag mal, Ideensammlung, aus der sie schöpfen konnten. Wo ich schon viele Ideen, ohne dass ich das bewusst gemacht habe, habe ich die quasi schon aussortiert. Und das musste ich erst wieder lernen, einfach mal jede Idee zulassen und ihr den Raum geben, dass sie sich auch entwickeln darf. Muss ja nicht heißen, dass sie das auch tut.
Ja. Würdest du heute den Weg wieder so gehen?
Das ist eine gute Frage. ja, weil der Weg hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Also klar, ich möchte das, was ich heute alles gerade das Positive habe, möchte ich natürlich nicht missen. Und wer weiß, ob es auf anderem Wege, ob ich da heute auch angekommen wäre. Ob jetzt Ausbildung zuerst und dann Studium oder Studium zuerst und dann Ausbildung. Ich glaube, die wenigsten würden ein Studium machen und hinterher nochmal eine Ausbildung machen wollen im gleichen Bereich, weil das, glaube ich, für viele irgendwo im Kopf so eine, sag ich mal, so ein Abstieg ist. So, ich mache erst das große, tolle Studium und dann mache ich aber noch eine schnöde Ausbildung dahinter. Ich glaube, umgekehrt ist es vielleicht besser, weil es einfach auch in der Entwicklung eine Steigerung oder im Kopf eine Steigerung darstellt. Ich empfehle aber immer, beides zu machen. Es sei denn, man ist jemand, der wirklich wahnsinnig gut mit intrinsischer Motivation ist. Das heißt, jemand, der nebenbei, neben dem Studium, sich diesen ganzen Kladderadatsch noch selber aneignen möchte, also wirklich möchte, und der da schon auf, sag ich mal, eigenen Kundenfang geht, um einfach dort Erfahrungen zu sammeln. Weil, ich sag mal, im Studium hatten wir zu keiner Zeit wirklich den Druck, dass ein Termin 100% eingehalten werden muss. Es gab immer irgendwie die Möglichkeit für eine Hausarbeit oder so oder eine Projektabgabe, gab es immer irgendwie die Möglichkeit, da noch ein paar Tage rauszuschlagen und zu verlängern. Es sind halt Künstler und Kreative. Also das ist so ein Punkt im Studium, genau.
Hast du neben dem Studium noch gearbeitet? Erstmal ganz kurz als Antwort.
Ja, sogar zwei Jobs. Okay. Zum einen hatte ich so eine Art Minijob in der Praxis meines Vaters, wo ich einfach, ich sag mal, Mädchen für alles war und einfach Sachen gemacht habe, die halt so um den Praxisbetrieb herum anfallen, also nichts mit Patienten oder so, obwohl ich da natürlich trotzdem einen gewissen Einblick hatte, weil ich halt Zeit meines Lebens natürlich auch mitbekomme, was da so abgeht. Das war zum einen, das hat mir quasi so die Grundkosten im Monat gesichert, und zum anderen war ich weiterhin in der Agentur, in der ich Ausbildung gemacht habe und hinterher ja festangestellt war vor dem Studium, habe ich da auch noch weitergearbeitet, die komplette Studienzeit über, und habe da ganz normal das weitergearbeitet, was ich vorher auch gearbeitet hatte, also hatte Kundenkontakt, also hatte auch einen festen Kundenstamm, war da halt in reduzierter Stundenzahl in der Woche dort, habe das immer mit dem Teamleiter koordiniert, wann ich da bin, damit das mit meinen Kursen passt, und weil die ja teilweise wirklich über den Tag verteilt waren, also wir hatten auch abends teilweise, gerade so Aktzeichnen Kurse waren immer abends im Studium, und so hatte ich also wirklich das Studium als, sage ich mal, ersten Job, weil man ist ja als Student Vollzeitstudent. Hatte allerdings zwei Nebenjobs, um das Leben irgendwie zu finanzieren. War tatsächlich auch ein Nachteil gegenüber manch anderem Kommilitonen, der halt den Luxus hatte, dass er das nicht machen musste, also nicht nebenbei arbeiten musste, weil er frisch von der Schule kam und noch daheim wohnte und dort mitversorgt wurde, und hatte dadurch die Möglichkeit, sich die komplette Zeit außerhalb des Studiums für das Studium zu engagieren. Und ich habe da Leute gesehen, die haben eine Lernkurve hingelegt, sondergleichen. Also wenn man es irgendwie hinbekommen kann, dass man die meiste Zeit, die man neben dem Studium hat, fürs Studium einsetzen kann, dann sollte man das wirklich, wirklich tun. Wenn man nebenbei arbeiten muss, dann ist das halt so. Das ist auch eine Erfahrung, die wertvoll ist, ganz klar. Also die möchte ich auch nicht missen. Es ist halt immer so, es gibt den Weg und den Weg. Beide haben ihre Vorteile und beide haben halt auch Nachteile.
Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du dich nach dem Studium selbstständig gemacht? Da kannst du mich gleich nochmal korrigieren, aber ich möchte vor allen Dingen auch wissen, wie bist du in der Selbstständigkeit dann zu deinem ersten Auftrag gekommen?
Da kann ich genau an das Thema anknüpfen, was ich eben erwähnt hatte. Sich während des Studiums schon versuchen, eigene Kunden zu angeln. Man muss halt mal die Angel auswerfen in verschiedenen Gewässern und mal gucken, wo man Kunden erwischt. Und dann kann man auch analysieren, wie ist man zu dem gekommen, und kann die Angel nochmal auswerfen. Ich hatte es tatsächlich so, dass ich glaube, im Juli war mein Studium offiziell vorbei. Und sobald man sein Zeugnis bekommt, ist man ja automatisch exmatrikuliert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich allerdings schon meinen damals größten Auftrag. Da mache ich auch kein Geheimnis draus. Das waren 11.000 Euro, die mir da in die Kasse gespielt wurden dadurch.
Super.
Es war ein großer Auftrag, muss ich auch sagen, für einen Industriekunden hier aus der Gegend, also die weltweit aktiv sind. Jetzt klingen die 11.000 Euro gar nicht mehr so viel, wenn das so ein Millionen- und Milliardenunternehmen ist. Aber als gerade frisch gebackener Selbstständiger war das definitiv ein schönes Polster, sage ich mal. Ein schönes Finanzpolster. So bin ich an den ersten Kunden gekommen, also an den ersten Kunden, den ich nach meinem Studium, sage ich mal, betreut habe und auch bearbeitet habe, den Auftrag. Oder andere Aufträge kamen dann zum Beispiel auch, weil man mich von Agenturseiten her kannte und dann dort zum Beispiel auch mal Anrufe kamen, wir wissen, du bist nicht mehr in der Agentur, aber wir wissen, du bist Illustrator und so und wir bräuchten jetzt was in die Richtung. Kannst du das für uns machen? Und da sind dann teilweise Aufträge entstanden, die dann jährlich wiederkehrend sind. Und das sind immer die besten, wenn man quasi weiß, nächstes Frühjahr, spätestens im März, kommt der neue Auftrag von dem und dem Kunden. Der braucht dann nochmal ein Cover für sein internes Magazin oder so. Und das kommt jedes Jahr im Mai raus und spätestens im März müssen wir dafür das Cover machen. Dann ruft man dann mal Mitte Januar, ruft man dann mal beim Kunden an und sagt, ja, frohes Neues und wie geht's so? Und ich wollte mal nachhören, wie weit ihr schon seid mit den Inhalten für das Magazin und wann wir mit dem Cover loslegen können, damit wir ausreichend Zeit haben. Da sagt der Kunde, ja, vielen Dank, dass Sie sich melden, auch Ihnen frohes Neues. Gut, dass Sie fragen, wir sind da schon dabei, aber wir bräuchten noch 3 Wochen und wir melden uns dann bei Ihnen und 3 Wochen später melden Sie sich dann, freuen sich aber, dass man selber auf Sie zugekommen ist. Also das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Selbstständigkeit Kundenpflege. Also Kundenbetreuung ist das eine. Ich will immer, dass mein Kunde sich wohlfühlt. Aber auch Kundenpflege, auch ohne, dass ich im Hinterkopf habe, wenn ich da jetzt zum Hörer greife, muss ich am Ende von dem Gespräch einen Auftrag haben oder zumindest einen Auftrag in Aussicht haben. Nee, manchmal ist es auch einfach gut, wenn man weiß, der Kunde ist in Urlaub gewesen, ist wieder zurück oder man selber war in Urlaub und ist wieder zurück und dann ruft man beim Kunden vielleicht mal kurz durch, wenn man weiß, so jetzt ungefähr, das so ganz kurz vor der Mittagspause und dann ruft man an und sagt, ich wollte nur sagen, ich bin jetzt wieder da und falls Sie was brauchen, melden Sie sich. Und dann lässt man Ihnen, glücklich in die Mittagspause.
Verstehe. Siehst du dich vor allen Dingen als Dienstleister?
Ja, aber nicht nur als Dienstleister im Sinne des Kunde sagt, ich brauche das und das und ich mache das, sondern vor allen Dingen auch, und da sehe ich jeden drin, der selbstständig ist, und vor allem diejenigen, die studiert haben, weil genau dafür haben die studiert. Für Leute mit Ausbildung gilt das auch. Aber gerade im Studium wirst du quasi genau auf diesen Fall, sag ich mal, ausgebildet. Und das ist die beratende Funktion. Es bringt dem Kunden nichts, wenn er in seiner Welt auf mich zukommt und sagt, ich brauche das und das. Und ich hätte das gern so und so. Und ich sage, kostet das und das, mache ich ihn. Und am Ende stellen wir fest, dass das nicht das Idealste für ihn war. Und ich wusste es vorher, weil ich ja weiß, ich bin ja Experte in meiner Welt. Ich aus Erfahrung weiß, so und so wird das nicht funktionieren oder so und so wird das Ergebnis nicht optimal. Und da sehe ich das in meiner Pflicht oder in der Pflicht von Leuten wie mir, dass ich dann sage, finde ich gut die Idee, lassen Sie uns doch da mal noch weiterdenken. Damit das hinterher so und so funktionieren kann, müssen wir oder tun wir am besten vorher das und das, gehen in diese Richtung und dann denkt der Kunde wieder, ach geil, der berät mich ja richtig, ich fühle mich richtig wohl bei dem. Und natürlich wird er dann sagen, finde ich gut, machen wir so oder bereiten Sie mal was vor, dann gucken wir uns an. So nach dem Motto, dann machen wir uns selber ein Bild davon und lassen uns überzeugen, weil die meisten Kunden brauchen was Visuelles, die können sich das meistens nicht vorstellen, wenn sie nicht selber aus einem kreativen Bereich kommen. Die brauchen dann etwas Handfestes, wo sie das können sie sehen, dass die Vorstellungskraft nicht gefordert wird. Und dann sehen die das und dann sagen die entweder geil, cool, machen wir genauso. Oder die sagen, super, jetzt kommen mir aber noch zusätzliche Ideen, können wir die noch einbringen? In ganz wenigen Fällen sagt der Kunde wirklich, das ist scheiße. So, das gefällt mir gar nicht. Also man kennt ja seine Kunden.
Wie viele Jahre bist du jetzt schon selbstständig?
Seit Anfang 2017 offiziell. Man hat natürlich während des Studiums schon ein paar Sachen so nebenher gemacht, aber offiziell seit Anfang 2017. Je nachdem, wann das jetzt gehört wird, kann man sich dann ausrechnen, wie viele Jahre es schon sind.
Okay, weil du hast ja jetzt auch schon sehr, sehr viel Berufserfahrung und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht ein Projekt gibt, was du schon immer umsetzen wolltest oder so eine, oder ob du so eine Art Wunschkunden hast, mit dem du schon immer zusammenarbeiten wolltest.
Einen Wunschkunden direkt gibt es so gesehen nicht. Ich plane etwas, das mit den Handwerkskammern und Innungen. Also es gibt ja die Innung und dann drüber steht nochmal die Handwerkskammer. Die Innung ist für die jeweiligen Bereiche, also zum Beispiel Holzhandwerk, Metallhandwerk, Elektrohandwerk. Und die Handwerkskammer selber umfasst ja alles. Da plane ich etwas und das wird ein illustratives, eine illustrative Geschichte. Ich sag mal, als Werbemaßnahme für die Handwerkskammern und Innungen, weil wir wissen es alle, es gibt einen Handwerkermangel, was vor allen Dingen daran liegt, dass viele nicht ins Handwerk wollen. Viele wollen keine Ausbildung mehr machen, die wollen direkt ins Studium. Hat unsere Gesellschaft auch so über die letzten Jahrzehnte einfach etabliert, dass Studium immer was Tolleres ist oder was Besseres ist für die Karriere. Jetzt haben wir halt den Mangel. Da möchte ich quasi mit den Handwerkskammern und Innungen zusammenkommen, um das nochmal attraktiver zu machen und auch so ein bisschen aufklären, was man denn in den jeweiligen Berufen alles so im Alltag, im Arbeitsalltag macht, dass die Leute einfach oder dass die Jugendlichen dann vor allen Dingen, die ja als nächstes entscheiden müssen, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen, dass die einfach nochmal so einen Reiz bekommen, ach guck mal, das ist ja gar nicht so, wie man sich immer vorstellt. Und ich muss unbedingt studieren, sondern das ist ja auch total interessant und ist vielleicht viel eher das, was ich mache. Weil ich zum Beispiel hätte mir als Jugendlicher nicht vorstellen können, irgendwann mal etwas zu machen, wo ich quasi nur Papierkram machen muss. Also so klassischer Bürojob. Jetzt sitze ich auch am Schreibtisch ganz oft, aber ich mache am Schreibtisch was Kreatives. Mal abgesehen von der Buchhaltung, die man ab und zu mal machen muss. Also das ist klar. Das ist halt das Los des Selbstständigen.
Ich habe jetzt noch eine Frage.
Ja.
Welche beruflichen Ziele hast du so noch, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren?
Okay, ich habe immer gesagt bekommen, in den ersten 7 Jahren der Selbstständigkeit durchlebt man jede Situation, die man als Selbstständiger erleben kann. Das geht vom absoluten Höhenflug, von es läuft gerade saugut bis hin zu Scheiße, ich bin am Ende, das war's jetzt und alle Nuancen dazwischen. Und diese Zeit habe ich jetzt ja mehr oder minder, also von den Jahren her, durchlebt. Natürlich gibt es Bereiche, die richtig gut laufen. Es gibt andere Bereiche, die gerne noch besser laufen dürfen, also die sich noch entwickeln dürfen. Und genau das ist es, was ich mir vorstelle für die nächsten 5 Jahre oder was ich mir erarbeiten möchte in den nächsten 5 Jahren, dass es einfach, sage ich mal, beständiger wird. Das ist das, was jeder Selbstständige möchte, dass es einfach dauerhaft eine gewisse, sage ich mal, in einem gewissen Rahmen läuft. Und es darf natürlich Höhen und Tiefen geben, aber dass die Basis immer da ist. Weil das ist letzten Endes das, was uns Selbstständige die Sicherheit gibt, dass es halt funktioniert. Ja, es gibt gerade in den kreativen Berufen gibt es immer wieder, sage ich mal, Durststrecken. Das ist zum Beispiel die Sommerzeit oder die Zeit um Heiligabend herum. Unsere Höhenflüge sind meistens vor diesen Zeiten, weil dann brauchen die Leute für ihre Sommerwerbung, Sommerkampagnen brauchen sie alles und für Weihnachten brauchen sie das Zeug ja auch alles vor Weihnachten, damit es an Weihnachten dann funktionieren kann. Ich will einfach in den nächsten 5 Jahren noch mehr an dieser Beständigkeit, an dieser stabilen Basis arbeiten. Das ist für mich viel, viel mehr wert, als wenn ich jetzt einmal einen großen Auftrag an Land ziehe. Dann lieber einen Auftrag, der etwas kleiner dimensioniert ist, der dafür jedes Jahr kommt.
Man hat jetzt schon einen sehr guten Einblick bekommen vom Start bis heute, so ein bisschen. Klar, man könnte noch viel mehr sagen, es kommen noch viel mehr Sachen dazwischen und ich würde jetzt gerne auch noch viel mehr Fragen stellen. Wir machen unseren Plan wahr und treffen uns dann nochmal in einem Jahr oder so. Ich würde gerne für diesen Teil zum Ende kommen. Zum Schluss stelle ich 3 Fragen an jeden, der hier mein Interviewgast ist. Das sind immer die 3 gleichen Fragen und du sollst einfach ganz spontan antworten. Wenn dir nichts einfällt, fällt dir nichts ein. Dann sagst du einfach weiter. Kurze Antwort, ganz spontan. Was würde mich an dir überraschen?
Verdammt. Ich bin eher introvertiert. Also ich wirke nach außen oft introvertiert, aber in ganz, sag ich mal, unvorhersehbaren Situationen werde ich auf einmal total extrovertiert.
Was würdest du ändern, wenn du die Macht dazu hättest?
Mein erster Gedanke war, dass kein Mensch mehr nachtragend ist. Ich glaube, das würde ganz viele Probleme in der Welt lösen. Allerdings kann nachtragend halt auch was Positives sein. So ist das, glaube ich, mit jeder Macht. Man würde immer auch was Gutes aus der Welt tilgen. Deshalb fällt mir die Antwort in dem Moment tatsächlich sehr, sehr schwer.
Dritte und letzte Frage. Worauf bist du stolz?
Auf mein Leben. Auf Schön. Das, was ich, wie ich mein Leben bisher gelebt habe, mit allen Höhen und Tiefen, mit allen guten wie schlechten Entscheidungen.
Das ist eine sehr schöne Antwort.
Dankeschön.
Das war's jetzt zum ersten Teil. Oliver und ich werden jetzt, glaube ich, mal ganz kurz was trinken, Luft holen und dann zum zweiten Teil übergehen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Für dich wird's dann die nächste Woche sein, wo die Folge dann rauskommt. Und wenn du möchtest, lass mir auch gerne mal ein Feedback da, auch ob du weiter solche Interviews hören möchtest. Ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Kreativ.